Okay. Das überrascht mich jetzt noch mehr, dass du jetzt diesen Aufruf machst. Ich habe eben in der Gebetszeit drüben nämlich eine Situation gehabt, für mich eine kleine Gebetserhörung. Bin gespannt, was daraus wird. Und zwar habe ich lange, lange Jahre schon dafür gebetet, dass ich entweder das Sprachengebet bekomme oder die Auslegung. Weil das ist für mich ein riesengroßes Mysterium. Wenn die lieben Geschwister beten in Sprachen, ich stehe da immer daneben und denke mir nur, ja, schade, irgendwie. Ich verstehe nichts, ich kann es selber nicht, ich verstehe es nicht, ich spüre da nichts. Und eben im Gebet, ich war nah an Andreas dran, Andreas Stöber. Und er hat leise in Sprachen gebetet die ganze Zeit. Und plötzlich habe ich einen Satz auf Deutsch für mich gehört. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ja, okay, hat er jetzt auf Deutsch geredet. Er hat aber die ganze Zeit in Sprachen weitergebetet. Und dann habe ich ihn angesprochen hinterher und habe ihn gefragt, ob er auch auf Deutsch zwischendurch gebetet hat. Er sagt, nee, ich habe nur in Sprachen gebetet. Das heißt, ich habe diesen Satz gehört und ich habe erst gedacht, dass Andreas zu Gott gesagt hat, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Aber eben habe ich verstanden, dass Gott zu uns sagt, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Zu jedem Einzelnen von uns hier heute. Gott hat eine riesen Sehnsucht nach jedem Einzelnen von uns. Amen.
Ich möchte nochmal daran anknüpfen, was Andreas und Rosi uns öfters mal zukommen lassen, dass wir nicht alleine sind, dass der Sonntag uns immer diesen Start gibt, uns zu festigen, auch im Alltag weiterzugehen und zu kommen. Und dafür sind diese Gruppen sehr, sehr wichtig. Es ist nicht unbedingt das Talent gefragt, stricken zu können oder ein Feuer anmachen zu können oder sonst was. Das Feuer entfachen wir, indem wir zusammenkommen. Und ich finde, das ist sehr gut, dass das auch so weit sich wieder festigt, dass Menschen zusammenkommen und die das Anliegen haben, ihr Herz auszuschütten, den Ballast loszuwerden, was wir in unserer Männerfreizeit Gott sei Dank auch starten konnten, dass wir die Last des Lebens nicht alleine tragen brauchen, bis zu dem Punkt, wo wir es sogar abgeben können an den Herrn. Und deswegen kann ich euch nur den Mut dazu geben, seht euch auch in der Woche, wenn es irgendwie möglich ist. Es ist keine Pflicht, es ist ein Muss oder so, sondern gerade dann, wo wir gerade in dieser Zeit mit Handys und so leben, sich gegenseitig aufzufangen, wenn man alleine ist und bevor irgendwas entsteht, was man nicht möchte, füreinander da zu sein. Und das ist das, was uns am Sonntag hier sehen lässt und in der Woche begleitet. Und da bitte ich euch, gebt euch einen Ruck, wenn ihr den noch nicht habt. Ihr braucht nicht irgendwas Besonderes vorbringen. Ihr seid das Besondere. Zeigt euch einfach. Amen.
Amen. Dankeschön.
Ja, ich bin eigentlich schon viele Jahre hier in der Gemeinde und habe auch viel Gutes und Schlechtes erlebt. Und ich bin umgezogen und seitdem bin ich 7-mal gefallen. Und ich möchte Gott dafür danken, dass ich mir nicht einmal was gebrochen habe. Das letzte Mal war jetzt im Juli. Dann habe ich Vorhofflimmern, hatte im Frühjahr kurz vor einem Herzinfarkt. Und ich möchte euch nur sagen, wie Gott gnädig ist und wie er uns liebt. Und er lässt seine Kinder nicht im Stich. Er sorgt für uns. Und ich möchte dafür danken. Gott ist ein liebender Vater und er liebt seine Kinder. Danke, Jesus, dass es dich gibt und dass du in mein Herz so groß bist. Danke.
Was für ein Potenzial. Ja. Gott hat für jeden einen Weg. Jetzt haben wir was mitgebracht. Kannst du das bitte mal durch die Reihen schicken? Jeder darf sich einen rausnehmen. Genau. Gut, ich nutze die Zeit, um einzusteigen. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Wolltest du noch was sagen?
Doch.
Ja, es kommt manchmal anders, wie man denkt. Immer wieder, genau. Ja, wir sind sehr dankbar, hier zu sein, um einfach mit euch Gemeinschaft zu haben. Ja, vorhin gab es so schöne Geschenke. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich eher ins Welcome-Team gekommen. Ich habe heute Morgen mit meiner Liebsten schon mal geprobt, wie das so ist hier. Aber gegen das Lächeln der hübschen Damen komme ich natürlich nicht an. Aber trotzdem, es ist einfach schön, ein Teil in der Gemeinde zu sein. Und wie wir schon gehört haben, einfach welcher Segen darauf liegt. Manchmal kriegen wir es gar nicht so mit, aber es ist so. Worüber möchte ich heute mit euch sprechen? Lasst die Herzen oder die Tüte durch die Reihe gehen, nehmt euch ein Herz raus. Ich möchte mit euch sprechen über Vertrauen in einen guten Vater. Wir haben vorhin so viel gesungen, ihm gebührt die Ehre, er hat alles gemacht. Aber wie bei einer Münze gibt es auch eine andere Seite. Er hat alle Macht, ja, ohne Frage. Aber was bedeutet das für dein Leben, für mein Leben? Ich möchte bitten, dass wir Galater 4, Vers 6 mal auf den Beamer legen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Weil ihr aber Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Söhne, Kinder hat etwas zu tun mit Erbschaft. Ein Erbe antreten, da etwas zu bekommen, was mir nicht gehört hat, aber was mir jetzt gehört. Paulus sagt das zu den Bewohnern von Galatien in der heutigen Türkei, um sie aufzuwecken, um sie neu zu inspirieren und zu sagen, wer ihr seid. Man nimmt an, dass sie so auf dem Weg waren, zu sagen, ja, das war sehr schön, Jesus kennenzulernen. Ja, deine Predigten, Paulus, waren sehr inspirierend und haben mich weitergebracht. Aber jetzt ist etwas in ihrem Herzen verloren gegangen. Und hier schreibt Paulus ihnen und sagt, ihr seid Söhne, Töchter, und der Geist seines Sohnes ist in eure Herzen gesandt worden. Eine andere Übersetzung heißt es, er beschenkt dein Herz mit dem Geist des Sohnes. Und dieser Geist vermittelt oder befähigt uns, aber Vater zu rufen. Aber ist die liebevolle Kosenamen oder eine Abkürzung von Daddy, Papa oder Papi. Es ist ein sehr, sehr intimes Wort für Vater. Vater drückt aus, wer da ist, aber Papa drückt eine Beziehung aus. Eine Nähe ist in dem Moment aufgebaut. Ich persönlich habe in meinem Leben es nicht gelernt, zu meinem Vater Papa zu sagen, weil da einfach Umstände waren, die es mir schwer machten. Wir lesen dann im Galater 4, Vers 7 weiter. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Das hört sich ein bisschen kompliziert an, aber ich möchte es nachher oder im Laufe dieser Predigt aufschlüsseln. Eine andere Übersetzung sagt, ihr seid also nicht länger Gefangene oder in Klammer Knechte des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter in Klammern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Weißt du, was dir alles gehört? Weißt du, was Jesus alles vollbracht hat oder gemacht hat für dich? Weißt du, was der Vater im Himmel an himmlischen Gaben für dich bereithält? Ich höre kein Amen. Aber ich glaube, wir sind in guter Gesellschaft. Es ist eigentlich einfach, wenn du den Psalm 100 liest, dann weißt du, was dein Erbe ist. Aber ich helfe euch jetzt ein bisschen, das aufzuschlüsseln. Ein ganz bekannter Vers, ich werde nachher den ganzen Psalm vorlesen, da heißt es im Psalm 103, Vers 4, er krönt dein Leben mit Liebe und Barmherzigkeit. Gekrönt zu sein ist etwas, dass du zu einem König oder zu einer Königin oder zu einem Prinzen oder einer Prinzessin geworden bist. Aber er krönt dein Leben mit Liebe und Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit, sagt das Wort Gottes, sollen dir folgen. Punkt. Dein Leben lang. Das ist dein Erbe. Hier in dem Vers 7 heißt es, also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Das hat etwas zu tun, wo wir herkommen, wo die Leute aus Galatien auch herkamen, vom Gesetz, von den Einschränkungen des Lebens. Ich will nicht sagen, dass Gesetze nicht gut sind. Gottes Wort ist gut, seine Gebote sind gut, seine Weisungen sind gut. Ja? Aber es gibt eine Freiheit in dem Gesetz. Und weil du ein Kind Gottes geworden bist, bist du auch ein Sohn geworden oder eine Tochter. Und Sohn heißt hier, hat etwas mit Erbe zu tun. Und die Bibel zeigt uns drei Arten von Erben. Und die möchte ich euch jetzt ein bisschen aufschließen. Der erste ist Abraham. Wer weiß, was das Erbe von Abraham war? Ja, das ist schon mal ganz gut. Ja, das ist das, was er geworden ist. Das Erbe Abraham ist, das verheißene Land einzunehmen. Das war das Motiv von Abraham, um seine Heimatstadt zu verlassen, in die, in Anführungsstrichen, Ungewissheit zu gehen, und das verheißene Land einzunehmen. Es zu durchstreifen, es in Besitz zu nehmen, von A nach B zu gehen. Wir würden sagen, oh, das ist ja ein unruhiges Leben. Aber lasst uns verstehen, Abraham in seinem Herzen hat dieses Erbe empfangen und hat gesagt, ich will das Land einnehmen. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht ist es für dich dran, dein Land einzunehmen. Ich erlebe immer so viel und da stand ich selber auch vor. Ich stand hier an der Landesgrenze und Gott sagt, nimm dein Land ein. Und ich sage, ja, es sieht schön aus und ah, die Blumen und die Bäume und alles ist so schön. Die goldene Kutsche und die schönen Pferde, die da alle sind. Ja. Und er geht und sagt, nimm doch, es ist deins. Ja, aber kann ich das machen? Erst wenn ich meinen Fuß drauf setze, sagt Gott, ist es meins. Solange wie du und ich davor stehen, haben wir dieses Land nicht eingenommen. Der zweite, der was mit Erbe zu tun hat, ist Paulus. Er zeigt uns in seiner Geschichte, er kommt ja als Pharisäer, als Gelehrter, begegnet Jesus und er begann ein neues Leben. Er hat vorher Jesus verfolgt, jetzt liebt er Jesus. Und Paulus zeigt uns in all seinen Briefen auf, dass wir, die nicht zum auserwählten Volk gehörten, hineingefropft werden in den Stamm von den Juden, von den Hebräern, von dem auserwählten Volk. Wenn du dein Leben Jesus gibst, bist du automatisch eingefropft in den Lebensbaum des Volkes Gottes. Das ist etwas, was Paulus begriffen hat und was er überall, wo er hingereist hat, den Menschen mitgegeben hat, gesagt, das ist dein Erbe. Und dann haben wir als drittes das Erbe von Jesus. Was ist das Erbe von Jesus? Ja? Erlösung? Das ist noch besser. Hier kommen wir dem näher. Jesus' Erbe für dein, für mein Leben ist die himmlische Perspektive. Das Verbundensein mit dem Schöpfer der Himmels und der Erde. Was hat er gesagt? Er geht weg. Was macht er? Was? Ja? Ja? Was bereitet er vor? Ja, die Ewigkeit. Und wo machen wir das? In einer Wohnung. Er hat gesagt, ich gehe hin, Heinrich, und bereite für dich, tut mir leid für euch alle, meine Wohnung, aber auch für jeden Einzelnen von uns. Das ist das, was Jesus als Erbe dir mitgibt. Und dir, und dir, und dir, und dir. Und jetzt nimm mal alle drei zusammen. Da ist einmal das Erbe für dich, das verheißene Land einzunehmen. Das Erbe ist für dich, du wirst immer eingefropft sein in den Baum des Volkes Gottes. Und der dritte ist, Jesus hat für die Ewigkeit dir eine Wohnung bereitet. Du wirst da oben nicht irgendwo rumschwirren und wie heute die Sterne oder die Meteoriten, sondern du hast eine Wohnung, einen Platz. Ob du zwei Palmwedel hast oder nur ein, spielt das eine Rolle? Ob du singen kannst oder nicht, er bereitet dir einen Platz vor. Mir ist es ganz wichtig, dass wir heute erkennen, du hast ein Erbe. Da ist Jesus, den wir gesungen haben, er hat alle Macht, aber er hat alle Macht auch seinen Kindern gegeben. Der Vater hat das Kostbarste, was er hat, seinen Sohn gegeben, damit du und ich mit ihm verbunden sind. Und das drückt er in diesen beiden Versen aus. Warum ist mir das so wichtig? Ich möchte zwei Dinge aus meinem Leben euch mitteilen, wo es mir ganz neu diese Perspektive, ein Erbe zu sein, aufgegangen ist. Einmal habe ich ein Erbe empfangen von meinen Eltern. Das war nicht wenig. Ich habe aber darauf verzichtet und jetzt hat meine Tochter es geerbt, weil ich gesagt habe, ich muss mit 63 nicht mehr noch sowas an die Backe ziehen. Da ist eine Generation, die es mehr, auch kann. Und dann durfte ich in diesem Jahr erleben, was es bedeutet, eine andere Form Erbe zu sein. Ich durfte das Erbe meines verstorbenen Sohnes antreten. gab beides was zu erben. Bei dem ersten Besitz, Ländereien, Haus, ich glaube einigermaßen gutes Bankkonto war auch noch da. Das ist, was wir so kennen als normal. Und jetzt in diesem Jahr durfte ich das Erbe eben meines verstorbenen Sohnes unter anderem mit antreten. Es ist auch ein Erbe. Es gab oder gibt noch ein bisschen Geld da, vielleicht muss ich ein bisschen Geld drauflegen, weiß ich nicht, da sind wir gerade noch weiter am Klären, aber es ist auch ein Erbe. Erben tust du das, was festgesetzt worden ist. Mein Sohn hat kein Testament gemacht, er hat keine Dinge geregelt. Wir als Eltern haben die Verantwortung genommen und haben gesagt, wir wollen das Erbe antreten, damit es abgeschlossen ist. Wir hätten es ablehnen können, dann wäre es auf seine Geschwister passiert, die hätten es auch alle ablehnen müssen, können, wollen. Und dann hätte es der Staat vielleicht bezahlt und muss was ausgleichen oder hätte das Erbe bekommen. Aber dieses Bild, was ich da erlebt habe und was ich selber drin, hat mir auch gezeigt, wie der Vater im Himmel traurig ist, wenn die Erbfolge nicht stimmt. Wie er traurig darüber ist, dass Dinge nicht so laufen. Es hat mir aber auch gezeigt, dass da einer gibt, der es verhindern will, dass du dein Erbe antreten kannst. Wir als Eltern haben uns entschieden, dieses Erbe anzunehmen, weil wir es vielleicht finanziell uns erlauben können, aber nicht diese Last, dieses Erbe auf eine weitere Generation zu legen. Und dasselbe hat der himmlische Vater für dich und für mich auch gemacht. Er hat gesagt, die Schuld soll nicht weiter zwischen uns stehen, sondern er hat seinen Sohn Jesus uns gegeben. Wo etwas zu erben ist, tritt immer etwas was ein? Jemand muss sterben. Sonst wird kein Testament umsetzbar zu einer Erbe. Solange wie ein Testament da ist, aber kein Verstorbener, ist es ein Stück Papier. Aber der himmlische Vater hat gesagt, diesen Zustand will ich nicht, weil er möchte, dass du in dein Erbe kommst. Dass du dein Land einnimmst, dass du in Jesus mit ihm verbunden bist, durch Jesus und dass du eine himmlische Wohnung hast. Der Vater ist auch traurig, wenn seine Kinder geistlich und seelisch sterben. Der tut alles, um das zu verändern. Er freut sich, wenn wir umkehren von unserem Wegen, wenn wir unser Herz aufmachen und nicht damit zufrieden sind und sagen, ja, Gott, du bist groß, Jesus, du bist der Beste und du hast alles getan, danke, 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 sondern er sagt, nimm dein Erbe an, tritt da hinein. Und wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast und weil es dir vielleicht keiner gesagt hat, dass Jesus der Vermittler ist, dass du Zugang hast zu deinem Schöpfer, dann ist heute dein Tag und dann werde ich auch gerne für dich beten. Weil Jesus ist ans Kreuz für mich gegangen und für dich, damit wir das Erbe seiner himmlischen Herrlichkeit erleben dürfen. Ich möchte dir ein paar Bibelstellen vorlesen, worum es was dein Erbe sein kann. Das erste ist aus, und da gibt es ganz viele Bibelstellen, aber aus Psalm 91, die Verse 14 bis 16. Und hört einfach zu. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist nur ein kleiner Teil deines Erbes. Aber das ist ein Teil. Und jetzt geht es richtig los. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das haben wir getan. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Okay. Dass er alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Das ist dein Erbe. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit oder mit Liebe und Barmherzigkeit. Der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Was heißt das? Ja, schön, Mose, du hast es gut. Ne? In der Feuersäule habt ihr miteinander geredet, in der Wolkensäule. Du bist auf den Berg gegangen, du hast gegen den Felsen gekloppt. Toll, Mose. Was ist das Erbe für dich? So wie er mit Mose geredet hat, redet er auch mit dir. So redet er auch mit mir. Das war das Erbe Moses und das Erbe Mose gehört genauso dir. Er redet mit dir. Er zeigt dir seine Wege. Barmherzigkeit und barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Da müsste eigentlich drei Halleluja kommen. Drei Halleluja. Ich möchte unter meinen Sünden, die ich begangen habe, bevor ich Jesus kannte und die ich vielleicht hinterher auch noch gemacht habe, nicht mehr leben. Und ich würde nicht leben, weil ich war bereit, aus diesem Leben auszuscheiden. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Ist das nicht schön? Es hört nicht bei mir auf, sondern der Segenstrom geht auf meine Kinder, auf meine Familie weiter. Obwohl Gott keine Enkelkinder hat, sondern nur Kinder, aber sie müssen selber eine Entscheidung treffen. Aber der Segen, ihr Erbe, wird weitergegeben. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehlen ausführt. Gehorcht der Stimme seines Wortes. Gelobt den Herrn all seine Herrscher, seine Diener, die nach ihrem Willen tun. Ihr habt ein Herz bekommen von uns, Und das hat seinen Zweck, weil wir wollen jetzt eine kurze Zeit, sollt ihr nehmen und für euch gerade mal so klären. Was heißt das heute für dich und für mich, mein Erbe in Besitz zu nehmen? Weil wenn du etwas erbst, heißt das, dass du der neue Besitzer bist. Das Erbe von Abraham, wenn es deins ist, bist du der neue Besitzer. Das heißt, du darfst ein Land einnehmen, was Gott für dich bereitet hat. Genauso das Erbe von Paulus oder von Jesus. Ja? Und da sind so drei Fragen, die ich euch mitgeben werde und die ihr euch jetzt gleich in der Stille einfach mal persönlich beantwortet. Habe ich mein Erbe überhaupt schon mal angenommen? Oder dümpelt das so vor sich hin und ich weiß es nicht. Oder vielleicht hast du dein Erbe abgelehnt und sagst, die anderen ja, ne? Aber ich nein. Was soll ich schon geerbt haben? Und die entscheidende Frage eigentlich, willst du heute dein Erbe neu mit Jesus festmachen, es in Anspruch nehmen, und darin zu leben. Und mit diesen drei Fragen lasse ich euch zwei Minuten alleine, wo ihr einfach jetzt das Herz euch anschaut und vielleicht antwortet ihr ihm und sagt, das, was auf deinem Herzen ist. Aber ich weiß, wenn du in dein Erbe hineinkommst, das habe ich jetzt zweimal erlebt, im Sichtbaren, werden sich Dinge verändern.